Das heißt, Dateninkonsistenz und auch einfach fehlende Daten können dazu führen, dass die KI einen komplett rausschmeißt.
Marketing mal ehrlich. Ein Podcast von Planinia.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Marketing mal ehrlich, dem Podcast, in dem wir echte Marketing-Cases auseinandernehmen, ganz ohne LinkedIn, blabla, es läuft alles so toll und mal ehrlich auf die Herausforderungen schauen. Ich bin Yvonne und an meiner Seite ist wie immer
Philipp. Und heute wird's, wie du eben schon gesagt hast, mal richtig praktisch. Was machen wir heute?
Ja, Anlass für die Folge war, ich hatte vor einiger Zeit einen Workshop für das GCB, das German Convention Bureau. Da waren halt sehr viele Player versammelt aus dem Bereich Event. Und in der Veranstaltungsbranche, das ist ja so eine typische Branche, die jetzt viel mit KI recherchiert. Mhm. Weil ich nach zum Beispiel einer Veranstaltungslocation nicht mehr 10 Google-Ergebnisse durchklicken will, sondern ich frage einfach direkt, ich suche eine Location für 500 Leute und kriege dann die passende Empfehlung. Und auf jeden Fall in dem Workshop, da gab es so einen richtig krassen Aha-Moment, weil ich habe allen Teilnehmenden gesagt, schaut doch mal, was die KI empfiehlt, wenn ihr eine konkrete Frage stellt.
Also die haben quasi versucht, sich selbst zu googeln, halt in der KI. Ja?
Genau, und da war dann schon so ein bisschen Ernüchterung dabei, als sie dann festgestellt haben, oh, die blöde KI, die hat mich jetzt gar nicht genannt. Und dann natürlich die Frage, Yvonne, woran liegt das denn? Mhm. Und dann kam ein krasser Aha-Moment, aber mehr dazu gleich. Cliffhanger muss sein.
Oha. Okay, ein Cliffhanger. Na gut, dann ihr könnt entweder vorspulen oder ihr hört durch. Dann sind wir aber ja direkt beim Thema der Folge. Also wie finde ich heraus, empfiehlt mich KI, empfiehlt mich ChatGPT, die Google AI Overviews etc. Wie finde ich das raus und was kann ich da so nutzen? Brauche ich Tools? Kann ich mich selbst einfach suchen? Was sind so die großen Garanten für Sichtbarkeit?
Ja, und das Thema ist auch gerade deshalb so spannend, weil der Markt ja absolut überflutet wird mit Tools. Also jede Woche gefühlt erscheint ein neues KI-Tool und wir haben dann auch wieder Post mit, ey, probier doch mal das aus und ich habe hier ein Tool gebaut und wir sind hier neu am Markt mit dem und dem Tool.
Ja, teilweise sehr, sehr teuer.
Und ja, die Frage, die wir auch mit beantworten wollen heute in der Folge ist, brauche ich denn überhaupt so ein Tool? Wenn ja, in welchem Umfang? Wenn nein, was kann ich bis zu einer bestimmten Limitierung vielleicht selber machen?
Okay, sehr schön. Und zu welchem Case? Was gucken wir uns an?
Ja, wir nehmen einfach ein reales Beispiel aus meinem Workshop von einem Teilnehmenden und nehmen die Grand Hall Zollverein aus Essen.
Los geht's.
Die 60 Sekunden.
Die Grand Hall Zollverein ist eine Event-Location auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein in, wie gesagt, Essen. Genauer gesagt auf einer Kokerei, also einer ehemaligen Sauger- und Kompressorenhalle.
Die Location bietet rund 4000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche, also richtig ordentlich auf drei verschiedenen Ebenen. Je nachdem, welche Quelle man fragt, bis zu 2500 Personen.
Bestuhlt gehen je nach Format bis zu 1800 Personen rein. Dazu gibt es noch ein Foyer, einen Club, ein Schalthaus für kleinere Formate.
Betrieben wird die Halle von der Grand Hall Zollverein GmbH, die zur Essener LK-Gruppe gehört, gegründet 1995 von Tom Koperek und Sven Robusch.
Die waren damals übrigens mobile Disco-Betreiber.
Und heute hat die Holding in dem Gesamtkonstrukt über 100 Mitarbeitende. Die machen dann auch die Veranstaltungstechnik und dahinter steckt auch eine Eventagentur.
Die Halle selbst ist seit 2017 in Betrieb.
Positionierung ist quasi alles aus einer Hand für Events im B2B, das heißt Kongresse, Galas, Messen, Jahreshauptversammlungen, Produktpräsentationen mit so einem gewissen Ruhrpott-Industriecharme.
Okay, also du hast eben schon gesagt, die Eventindustrie, die ist jetzt schon sehr KI-getrieben, quasi in der Nachfrage. Also es bietet sich voll an, wenn ich eine neue Location suche, da auch die KI zu fragen. Aber erklär mal, wie sieht das genau aus? Warum ist das eigentlich ein guter Case jetzt für Geo?
Ja, die Eventbranche ist eigentlich so ein perfektes Testfeld, weil eine Location hat ja verschiedenste Ausprägungen. Also zu einer Location gibt es ganz viele Daten, die man da mit bedenken muss.
Also zum Beispiel, wie viele Leute reinpassen oder wie groß das sein soll, wo das liegt.
Ob da das Catering dabei sein kann, ob es da Nebenräume gibt für Workshop-Angebote, ob man da XY dazu buchen kann.
Helikopterlandeplatz. Was ist so?
Ich wollte Shuttle-Service sagen, aber gut, du musst ja immer übertreiben. zurück zum Thema. Also eine Location-Suche ist eine typische Empfehlungsanfrage, also eine Empfehlung, für die ich die KI benutze. Und Studien zeigen, dass rund die Hälfte aller ChatGPT-Interaktionen sich genau um diesen Empfehlungs- oder Beratungsaspekt drehen. Und 45% der KonsumentInnen nutzen KI-Suche auch schon für lokale Empfehlungen, was man ja hier zum Beispiel in Essen tun würde oder wenn man konkret eine Veranstaltungslocation fürs Ruhrgebiet sucht.
Okay, ja, sehr, sehr hohe Zahl. Also finde ich überraschend, aber irgendwie ja auch sehr, sehr sinnvoll. Also wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann nutze ich auch ChatGPT für lokale Empfehlungen. Das ist eigentlich sehr, sehr, sehr praktisch. Okay, wir gucken mal rein, was die Grand Hall so Schönes, Gutes macht. Also wir haben wie immer unsere Stärken mitgebracht und du darfst gerne anfangen. Du hast die erste Stärke schon im Gepäck.
Ja, als die Grand Hall bei mir im Workshop war und wir da so ein bisschen reingeschaut haben, ist mir direkt aufgefallen, okay, die Positionierung oder das Produkt, das hätte eigentlich eine KI-Antwort verdient. Mhm. Weil also wenn man sich die Website anschaut, dann ist da erstmal alles drauf, was man so braucht. Die Positionierung ist sehr klar. Es gibt so Differenzierungen gegenüber anderen Objekten, die man nutzen könnte. Eben viel über dieses Ruhrpott-Industrie-Charme. Gibt viele Bilder, viele Videos, die man sich anschauen kann. Es gibt viele Sachen, die richtig gut kommuniziert sind auf der Website, also Factsheets für so rationale Entscheider, Video, 3D-Rundgang, Emotional Content für emotionale Entscheider, Ideen für mögliche Veranstaltungsformate. Also eigentlich könnte man sagen, das ist jetzt kein Qualitätsproblem. Wenn es jetzt an der KI-Sichtbarkeit scheitert. Also die Qualität des Contents ist schon gegeben.
Also so ein typischer Fall von, ja, wir sind doch die Besten am Markt, warum werden wir dann trotzdem nicht empfohlen? Ja, okay, da muss es an anderen Faktoren liegen, da können wir dann nachher mal drauf schauen. Einen Faktor habe ich nämlich schon mal überprüft. Der ist bei der Grand Hall auf jeden Fall gegeben. Und zwar ist das der Faktor, das ist meine die zweite Stärke sozusagen, das ist der Faktor der Drittquellenpräsenz. Drittquellenpräsenz, schönes Wort. Da geht's darum, taucht die Grand Hall in diesen ganzen Listen auf, also in so Branchenportalen. Da gibt es ja ganz viele im Eventbereich. Ja, also es gibt in jeder Branche solche Portale, wo Marken, Unternehmen, Produkte tabellarisch oder im Ranking empfohlen werden. Und hier ist es auf jeden Fall so, also die Grand Hall taucht praktisch überall auf.
Ja, und das gibt dann auch so viel Trust, ne? Also wer von unabhängigen Quellen immer wieder genannt wird, der muss ja Recht haben. Mhm. Er glaubt die KI zumindest, ne? Also wenn etwas sich an mehreren Stellen verifizieren lässt, steigert das die Wahrscheinlichkeit für die Sichtbarkeit.
Ja, und selbst die lokale Presse berichtet manchmal über die Location. Also alles gegeben, da geht mir als SEO-Geo das Herz auf, ist eine gute Grundlage, woran man arbeiten kann. Über diese Drittquellenpräsenz reden wir aber gleich nochmal, deswegen halte ich mich hier kurz.
Ja, dann bringe ich einfach noch eine dritte Stärke mit, die auch was mit dem Thema Trust zu tun hat. Also was zum Beispiel richtig gut aufbereitet ist, wo man andere Kunden oft erst so ein bisschen hinpieksen muss, ist das Thema Testimonials und Referenzen. Mhm. Also auf der Website stehen echt starke Kundenstimmen mit Name, Funktion, Foto, manchmal sogar Video von den Geschäftsführenden der Unternehmen, die dort schon Veranstaltungen abgehalten haben. Also genau die Art von verifiziertem Social Proof, den wir für KI-Modelle brauchen.
Sehr wichtig. Ich nenne das immer, das ist quasi der Beweis für meine Behauptungen. Ja, jeder kann behaupten, ich bin der Beste und der Schönste, aber diese Testimonials liefern den Beweis.
Ja, und das sagen auch alle Studien, ne? Also wenn man sich die Princeton-Studie von 2024 anschaut, Zitate im Content steigern die KI-Sichtbarkeit um 41%. Oder wenn man Statistiken anführt um 33%, Quellenangaben um 30%. Also wenn man diese Beweise erbringt, dann glaubt die KI einem das auch.
Okay, sehr gut. Da waren doch jetzt schon einige Learnings dabei. Dann schauen wir direkt mal in den zweiten Part. Also was aktuell schwieriger ist oder was eine größere Herausforderung darstellt für Marken. Und zwar im Part Mal ehrlich.
Und jetzt mal ehrlich.
Wir haben es ja eben bei Stärke 2 schon so ein bisschen angeteasert. Das Thema Plattformen. Da wollen wir so ein bisschen in den Kritikpunkt 1 rein, den wir vorbereitet haben. Also die Sichtbarkeit über externe Quellen, ist das eigentlich was Positives oder könnte das vielleicht sogar auch eine Herausforderung sein? Philipp, es gibt so eine Ahrefs-Studie. Nur 38% der von KI-Systemen zitierten Quellen stammen aus den Google Top 10. Warum?
Ja, SEO nicht gleich Geo quasi, ne, sagt die Ahrefs-Studie. Ja, es hat unterschiedliche Gründe. Also zum einen hat die KI natürlich ein Vorwissen, sage ich mal. Das ist die Trainingsdatenbank, also was KI so grundlegend weiß, ohne eine Websuche zu tätigen. Und zum anderen gibt es etwas, das nennt sich Fanout. Fanout heißt, die KI sucht nochmal hunderte unterschiedliche Keywords sozusagen, so kann man sich das vorstellen, in unterschiedlichen Dimensionen, um nicht nur eine Perspektive zu beleuchten. Ja, also wenn ich nach einer guten Location in Essen suche, dann sucht die KI quasi nicht nur stumpf bei Google oder bei Bing gute Location in Essen, sondern guckt diesen Index auch nach Vergleich Locations, welche Größe braucht man, Anbindung von Location XY oder beste Location oder alles Mögliche, sogar teilweise nach Brand Keywords, also beste Location laut Location Finder, laut irgendwelchen Portalen beispielsweise. Und so kommt es halt zustande, dass die Quellen ganz unterschiedlich sind und nicht einfach so die Top Ten abbilden.
Aber das ist doch der spannendste Gedanke dabei. Also je generischer das, was ich suche, desto eher alte SEO-Systematik. Und je spezifischer ich suche, ne, je mehr Details ich im Prompt auch verwende, je spezifischer meine Anforderung wird, desto mehr sucht die KI auch nochmal nach diesen spezifischen Informationen. Und da sind dann Listings auf Plattformen quasi wieder raus, oder?
Ja, genau. Also richtig, wenn ich sehr generisch suche, dann versucht die KI ja diese Übersetzung für mich zu machen mit dem Fanout in das Detail und sucht deswegen möglichst detailliert für mich. Ja? Und wenn ich schon sehr detailliert suche, ja, dann weiß ich ja im Prinzip, was ich möchte, dann gibt es nicht mehr so viel Fanout. Ne? Also,
dann hilft mir halt die Positionierung auf Platz 2 des Listicles über die besten Event-Locations da und da, hilft mir an der Stelle halt nicht zwingend weiter. Ja. Also jedenfalls nicht so sehr, wie das im klassischen SEO der Fall
ist. Genau, das also sehe ich auch so. Platz 1 bei einem Aggregator oder bei irgendeiner Review-Seite heißt noch lange nicht, dass ich irgendwie auch von KI empfohlen werde. Aber es ist unheimlich viel wichtiger geworden, in einem Aggregator oder bei der Videoseite zu listen, also dort auch präsent zu sein. Und das ist das Große, was sich verändert hat und was, glaube ich, sehr viele Unternehmen gerade noch nicht mitgehen, sich darum zu kümmern, ja, und das Profil zu pflegen auf solchen Seiten, die Informationen zu pflegen, die Merkmale, die Datenkontinuität, ja, dort auch Bilder zu hinterlegen etc., sich einfach wirklich darum zu kümmern.
Ja, ich kann vielleicht eine kleine Anekdote noch aus dem Workshop erzählen, aus dieser gleichen Übung, die ich am Anfang angeteasert habe. Da war die Betreiberin eines relativ kleinen Event-Spaces aus Oberursel, liebe Grüße an der Stelle, die betreibt eine echt süße Location für so Firmen-Events, Workshops, die man machen kann, tolle Location, optisch auf jeden Fall. Und in Oberursel ist sie aber nicht von der KI empfohlen worden für einen Workshop in Oberursel.
Ich will dem Ort jetzt nicht zu nahe treten, aber gibt es da noch andere?
Genau, deshalb war das ja auch so ernüchternd.
Ja.
Und dann habe ich mal ein bisschen tiefer reingeschaut und gesehen, okay, es gibt bei Spacebase ein paar Locations, die gelistet sind in Oberursel. Und eine Konkurrenzlocation ist bei Spacebase markiert als Hero Space.
Okay.
Und auch mit direkt buchbarer Funktion. Ne? Ich kann direkt im Kalender meinen Slot ausbuchen, also auch sehr transaktional.
Also Spacebase ist dann so eine Plattform,
genau,
die Spacebase, Locations vergleicht.
Genau. Ja. Ja. Und ja, aus meiner Sicht, das ist mit der Hauptgrund dafür, dass die KI eben diese Location empfiehlt und nicht unsere kleine süße Location, die eigentlich schöner und funktionaler ist,
ja,
aber eben auf der Plattform schlechter dargestellt wird, schlechter gerankt wird und von der Plattform anders gehighlightet wird.
Ja, also müsste sich jetzt die Frau aus dem Workshop darum kümmern, bei Spacebase gelistet zu werden?
Genau. Ja, habe ich ihr ganz klar als Handlungsempfehlung mitgegeben. Also schaut euch an, was müsst ihr dafür tun, um selber auch Herospace zu werden. Und denkt mal darüber nach, ob es nicht sinnvoll wäre, direkte Buchungen möglich zu machen, weil diese Transaktion zeigt der KI ja auch, das ist super aktuell. Also die gibt es, da kann man im Buchungskalender sich eintragen. Also muss es ja in irgendeiner Weise aktuell gepflegt sein.
Ja, ich will einmal kurz das Gegenteil beweisen, weil ich habe nämlich gerade den Fall einer Software, also SaaS-Bereich, anderer Bereich. Im Software-Bereich ist ja beispielsweise OMR eine sehr große Review- und Vergleichsplattform. Und ich habe einen Kunden bekommen, die sind bei OMR schon seit eh und je Platz 1 in der Kategorie. Category Leader, kriegen alle Badges, alle Auszeichnungen, top bewertet, preislich absolut kompatibel. Ja. Und trotzdem wird dieser Kunde in KI nicht empfohlen. Also irgendwie funktioniert das dann doch nicht immer.
Und woran hat es gelegen?
Ja, woran es gelegen hat, das ist dann die Aufgabe von mir in dem Fall. Also meine Vermutungen gehen in die Richtung, also erstmal hat die Datenkonsistenz nicht gestimmt. Die Software hatte sich mehrfach umbenannt in der Vergangenheit und waren deswegen unterschiedliche Entitäten sozusagen. Das heißt, dieser Vorteil von OMR, dieses Badge, ne, dieses Listicle, hat überhaupt gar nicht auf die Marke abgefärbt, weil KI dachte, das sind unterschiedliche Marken. Das haben wir behoben natürlich, aber es gibt halt auch noch andere Listings und es gibt auch noch die eigene Webseite und da muss man halt auch dran arbeiten. Mhm. Ja. Also es gehen irgendwie beide Wege. Vielleicht ist es für den Start immer ein ganz guter Beschleuniger, sich in solche, ne, in solchen Listings auch empfohlen zu werden, aber es ist halt auch keine Garantie.
Ja, gleichzeitig hilft es, also erfahrungsgemäß aus mehreren Projekten kann ich das sagen, gleichzeitig hilft das gelistet sein auf externen Portalen manchmal auch enorm dabei, sich selbst besser zu strukturieren, also die eigenen Daten besser zu strukturieren, weil wenn man jetzt auf einer Plattform Listing anstrebt, kriegt man ja meistens von den Plattformbetreibern so eine Struktur vorgegeben.
Ja, ja, damit es vergleichbar wird.
Genau,
ne?
Und da sind dann auf einmal so Felder, Datenfelder dabei, wo der Kunde sagt, oh Gott, was ist das denn? Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, das irgendwie zu kategorisieren oder dem einen anderen Namen zu geben oder da Maße für auszugeben.
Ja.
Aber für die Vergleichbarkeit ist das für die Plattform natürlich enorm wichtig. Und jetzt kamen ja auch wieder neue Studien raus, zum Beispiel ChatGPT honoriert Datenkonsistenz in Google Shopping. Also es ist super wichtig, dass in Google Shopping zum Beispiel alle Datenpunkte gepflegt sind, sonst fliegen Produkte einfach raus. Das sieht man auch im Merchant Center zum Beispiel, welche Produkte da dann rausgeflogen sind, weil die Daten nicht vorhanden sind. Das heißt, Dateninkonsistenz und auch einfach fehlende Daten können dazu führen, dass die KI einen komplett rausschmeißt.
Das sind schon mal gute Learnings, ne? Also halte die Daten vollständig, halte die Daten konsistent. The more, the better, ja? Also kann man so ein bisschen so sagen, um in KI empfohlen zu werden. Ja, finde ich gut. Und bei dem Thema Daten sind wir auch im Prinzip schon bei unserem zweiten großen Punkt, nämlich die Daten auf der eigenen Webseite. Und da gehe ich mal mit meinem Take rein. Wir haben das im Vorgespräch schon diskutiert. Ich finde, die meisten Webseiten sind viel zu emotional für KI. Und das nervt. Also das nervt mich in meiner Rolle als Geo. Ja. Weil ja viel Erfahrung und ein schönes Video mit, also ohne Tonspur, einfach nur so schöne Impressionen von der Location und sowas, das bringt mir überhaupt gar nichts.
Philipp, einfach eine Maschine, der braucht nur Zahlen, Daten.
Ich brauche Git und Factsheet und ich kann mich entscheiden.
Nee. Da gehe ich wirklich absolut gar nicht mit, Philipp. Und ich sag dir auch warum. Ich habe ja in der Vergangenheit ein eigenes Modell entwickelt zur Customer Journey in Zeiten von KI.
Ich erinnere mich.
Das App-Splipper-Modell, du erinnerst dich. Und da reden wir also über drei verschiedene Dimensionen, in denen Menschen Entscheidungshilfen brauchen. Einmal im Bereich Product Fit, einmal im Bereich Functional Fit, also Solution Fit, und einmal im Bereich Brand Fit. Und ich bin aufgrund der Forschungslage davon überzeugt, dass es eben je nachdem, welchen Entscheider wir haben und auch je nachdem, an welcher Stelle der Customer Journey wir stehen, unterschiedliche Ansprachen brauchen. Am Anfang der Location-Suche zum Beispiel brauche ich vielleicht was, was mich eher visuell catcht, ja, wo ich denke, okay, ich suche was in die und die Richtung und dann brauche ich emotionale Videos, da brauche ich Beispiele und Referenzen, also die ich mir anschauen kann, wie sah das denn aus, die Bestuhlung da und wie war denn so die Atmosphäre, die Stimmung? Im Übrigen, wer war eigentlich das, der diese Woche noch, als ich eine Einladung bekommen habe, als Speaker auf einer Messe tätig zu sein, das Imagevideo der Messe geguckt hat?
Ja, das war wohl ich, ja.
Kann passiert sein, ja. Also diese Imagevideos sind am Anfang der Customer Journey total relevant, weil wenn ich zum Beispiel was mit so einem Industrial Charme haben will, dann will ich ja auch wissen, gibt's den da? Und dann gucke ich das Video. Ich gebe dir natürlich recht, dass im späteren Verlauf der Customer Journey, wenn es dann konkret wird, wenn es dann um Planung, konkrete Vorbereitung geht, dann nehme ich auch das Factsheet und gucke, wie kann die Bestuhlung aussehen, wie viele passen genau wo rein, wie kann ich bestimmte Laufwege organisieren, gebe ich dir recht. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eben sehr unterschiedliche Ansprüche haben. Und jetzt eine Website nur noch mit Fakten aufzubauen, weil die KI das ja auch so toll findet. Nein, dann vergessen wir ja den Menschen, der sich die Seite auch anschaut.
Okay, okay. Sagen wir, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich würde die Journey nämlich umdrehen. Also aus meiner Sicht, ich fange ja als rational getriebener Mensch, der einfach auf Daten guckt, was ich zumindest von mir behaupten würde. Ich fange in der KI-Suche an und grenze meine Auswahl erstmal über Daten ein. Also schaue auf genau diese Bestuhlung und diese Zahlen etc. Suche das. Die KI braucht dafür ja das Futter auf der Webseite. Und als SEO-Geo, sage ich dann natürlich, dann muss ich meine Webseite dafür ready machen. Also zitierfähige Sätze schreiben. Ne? Also wo wirklich steht, in welcher Bestuhlungsart passen da wie viele Stühle rein. Ja? FAQs mit echten Kundenfragen, Frage-Antwort, Factsheets, ja, als HTML-Seite oder meinetwegen zur Not auch als PDF, geht auch noch. Ja? Datenkonsistenz etc. Ne? Das sage ich natürlich, damit die Location in KI überhaupt empfohlen wird. Ja, und deshalb poche ich da so sehr drauf, dass Unternehmen verstehen, dass sie die Daten so auslesbar präsent haben müssen.
Ja, das ist eine Stelle, an der gebe ich dir ja total recht. Ja. Also im Vorfeld bei der Grand Hall hat man das ja auch gesehen in unserer Recherche, dass an verschiedenen Punkten verschiedene Größenordnungen genannt werden für die Größe der Location. Ja, weil wahrscheinlich an unterschiedlichen Orten eben nach unterschiedlichen Bestuhlungsarten gefragt war oder nach unterschiedlichen Nutzungsvarianten. Trotzdem ist es inkonsistent.
Das verwirrt auch.
Genau, und also die KI weiß jetzt nicht, was ist denn jetzt richtig, das, was da steht oder das, was da steht. Und es ist auch nicht genug strukturiert für die KI, um zu verstehen, okay, die meinen 1800 bei der Veranstaltungsart und 2500 bei der Veranstaltungsart. Ja. Das ist nicht gut genug, also nicht konsistent genug und nicht strukturiert genug dargestellt. Da gebe ich dir total recht, als Verifizierungsinstrument hilft das. Aber ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Sagen wir mal, du bist jetzt im Urlaub und du suchst ein gutes vegetarisches Restaurant oder so in der Nähe. Da ist auch viel Schrott dabei. Also da kommt die KI zwar aufgrund der Datenlage zu den drei Empfehlungen und dann machst du dir den Google Maps Beitrag auf oder den Google My Business Beitrag und da sind dann so zwei User-Fotos und das ist der letzte Hinterhofschuppen.
Ja, okay. Und da kommt wieder dein S-Flipper-Modell, da sagst du dann Brandfit, ja,
also genau.
Über Emotionen, über Bildsprache, über Video etc. Okay, got it, ja. Verstehe ich.
Ja, das Ding ist halt, Es kommt ja immer darauf an, welchen Marketer du fragst. Mhm. Ja, der Brandstratege, der kommt mit, das muss alles super emotional sein, wir brauchen einen klaren Claim, eine Headline, irgendwas, was catcht, und das machen wir als, am besten als Video. Mhm. Dann kommt der Performance-Marketer und sagt, ja, ich brauche aber Zahlen, Daten, Fakten, und ich brauche hier ein PDF, und für die Ad brauche ich eine richtig geile Landingpage, wo nur die und die Daten draufstehen, direkt mit CTA und ab. Mhm. Ich glaube, man muss diese beiden Welten zusammenbringen, um bestmöglich erfolgreich zu sein.
Okay, sehr gut. Wir haben jetzt schon sehr viel über Geo gesprochen, quasi. Wir haben über externe Sichtbarkeit gesprochen, die Plattform, ne, Datenkonsistenz gesprochen, über die eigene Website gesprochen, wie emotional oder wie datengetrieben sie sein soll. Ich würde gerne noch mal einen Schritt vorangehen, einen Schritt vorgehen.
Für Kritikpunkt 3, meinst du?
Für Kritikpunkt 3. Und zwar ist das eine Frage, also die im Prinzip in deinem Workshop wahrscheinlich auch zuhauf kam. Ja, aber Moment, bevor wir jetzt hier über diese ganze Optimierung sprechen, wie sichtbar bin ich denn eigentlich jetzt gerade? Ja, und wie finde ich das heraus? Ja.
Willst du jetzt meinen Cliffhanger beantworten?
Genau, und ich würde gerne jetzt mal wissen, was wäre so deine erste Antwort darauf?
Ja, also das Einfachste, was man machen kann und was die Teilnehmenden im Workshop auch dazu bewegt hat, irgendwie zu über 50% am Ende in der Feedback-Runde genau das anzusprechen, war, frag doch einfach. Das klingt jetzt erstmal total banal. Also meine Aufgabenstellung im Workshop war ja, überleg dir so einen typischen Prompt, den ein Eventplaner machen würde, der für den du als Location prinzipiell in Betracht kommst in der Screening-Phase. Mhm. So, dann haben die dann einen Prompt gemacht, so, ich suche eine Location für die und die Personenanzahl, am besten mit Catering direkt dabei, wichtig wäre gute Anbindung, wie auch immer. Und dann stellen die fest, okay, 3 Empfehlungen, aber ihre Marke ist nicht dabei.
Ja.
Und sagen, ich bin nicht dabei.
Ja, und jetzt?
Ja, und dann sage ich, ja, frag doch mal. Und die waren so, hä, wie? Sag ich, ja, frag doch die KI einfach mal. Du hast mir jetzt diese 3 genannt. Warum hast du nicht die Grand Hall Zollverein Essen genannt? Und dann war so, ach krass, ja, stimmt. Kann ich ja machen. Also im Vergleich zu Google im klassischen SEO, da konnten wir Google ja nie fragen, warum hast du das denn gemacht? Ja. Wir konnten arschteure Tools auswerten, wir konnten irgendwie nochmal in unsere Search-Konsole gucken und dann Vermutungen anstellen, Hypothesen aufstellen. Aber so richtig wussten wir es nicht. Mhm. Jetzt haben wir ja einen Ansprechpartner quasi. Ja,
stimmt.
Und das war für viele so ein ganz großer Moment. Ach, krass, dann kann ich mir ja unterschiedliche User-Intents auswählen, also so ein bisschen beispielartiges Prompting betreiben. Und dann, die haben das dann Reverse-Prompting genannt, Reverse-Fragen, woran hattet ihr Lehen?
Mhm.
Ja? Und dann kriege ich vielleicht sowas wie, ja, aber der Space-Base, die Space-Base-Empfehlung ist bei der anderen Location. Oder ich kriege vielleicht auch so Antworten wie, ich habe auf deiner Homepage leider keine ausreichenden Informationen dazu gefunden, ob ihr Catering anbietet. Deshalb habe ich dich dann rausgenommen.
Ja.
Und das ist ja ein ganz konkreter Punkt. Das ist eine ganz konkrete Maßnahme, die ich daraus ableiten kann.
Ja, finde ich sehr gut für so einen allerersten Eindruck, ne? Um so ein bisschen mal einfach zu starten, ja? Und ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehe ich denn momentan. Ich muss natürlich dazu sagen, also einschränkend, ganz klar, sowas darf man nicht in seinem privaten Account machen, wo man die ganze Zeit schon über die eigene Marke spricht. Ja, das bitte.
Da du bei der Grand Hall Zollverein arbeitest, schlage ich jetzt auf 1 natürlich die vor.
Also man kann auch bei zum Beispiel ChatGPT im Private-Modus und ohne Login suchen, das mal vorausgeschickt. Und man muss dazu sagen, das gibt ein Gefühl, aber es ist keine wirklich konsistente Datenlage. Also
genau, es ist eine Art qualitative Forschung, keine quantitative,
genau.
Weil wir wissen ja nicht, wie häufig sowas überhaupt gefragt wird, ob das eine realistische Anfrage ist. Also es ist mehr eine Möglichkeit, selbst Hypothesen aufzustellen, selbst auf Maßnahmen zu kommen, für die ich sonst vielleicht gar nicht offen gewesen wäre, ne? Weil ich habe zum Beispiel die Space-Positionierung da irgendwann mal eingetragen und dann nie wieder hinterfragt und juckt mich auch nicht, klicke ich selber ja nie drauf. Ja. Aber diesen Außenblick zu bekommen, das kann helfen, einfach konkrete Dinge zu finden, und das ist so mein Take. Da braucht es erstmal für diese qualitative Betrachtung, braucht es erstmal kein Tool, vor allem wenn ich selbst eher ein kleines Unternehmen habe.
Genau, ein Tool wird, also so ein Geo-Tool, wie es sie gerade häufig gibt, wird erst dann relevant, wenn ich erstens etwas über Dauer tracken möchte, also eine Entwicklung sehen möchte, und zweitens wirklich diese Konsistenz haben möchte. Also wir wissen ja, KI-Antworten unterscheiden sich relativ stark. Wenn ich vormittags suche oder mal nachmittags oder zwei Suchen hintereinander, sind sie teilweise schon sehr unterschiedlich. Und um wirklich diese statistische Relevanz zu haben, müsste ich eigentlich eine Frage nicht einmal stellen, sondern 40, 50, 100 Mal und dann daraus extrahieren, welche Marken und welche Quellen da so erwähnt werden. Dafür sind Tools gut, aber ja, für die kleine Location um die Ecke.
Aber da wird es ja dann schon quantifizierbar, ne? Ja. Also da geht es ja darum, dass ich auch mehrfach Iterationen habe, mehrfach das genau Gleiche durchlaufe. Ja. Also da will ich mir eine Zahlenbasis aufbauen. Ja. Wenn ich einfach die KI selber frage, mir so Beispielprompting überlege, vielleicht das auch in gewissen Zeiträumen immer mal wieder checke, da geht es ja wirklich nur um so kleine Impulse.
Ja, ja. Finde ich gut. Vielleicht noch eine Anmerkung, was mache ich dann, wenn ich so diese Antwort habe? Also auf was schaue ich dann so? Also wir machen das ja in unseren Geo-Audits tatsächlich auch so, dass wir zum Teil Tools nutzen und dort eine relevante Datenlage produzieren, aber zu einem großen Teil nutzen wir halt auch selbst KI und werten die Antworten aus und schauen da auf die Antworten. Was wir da machen ist, einerseits natürlich gucken wir, welche Marken da so präsent sind, aber vor allem auch, mit welchen Merkmalen diese Marken verknüpft sind. Und das ist was, da schlägt sich die Brücke zur Positionierung vom Anfang. Ich muss als Marketeer dann die Frage beantworten, wo ist da mein Platz? Mhm. Also wenn ich da nicht vorkomme, muss ich die Frage beantworten, wo kann ich denn da vorkommen? Ne? Da ist eine Location, die ist als besonders berühmt oder historisch gelabelt. Da ist eine Location, die ist als besonders modern gelabelt. Ne? Und wie kann ich da rein? Wie kann ich gelabelt werden? Also welche Merkmale sollen mit mir verknüpft werden, um empfohlen zu werden? Die Frage muss ich beantworten. Das ist die eine Perspektive. Und die andere Perspektive ist, auch auf die Quellen zu schauen, was führt denn dazu, ne? Um so abwägen zu können, wie wichtig sind diese Drittanbieter, wie wichtig sind eigene Webseiten, wie wichtig sind Review-Plattformen, Presse etc. Das schauen wir uns auch in unseren Geo-Audits eigentlich immer an und gucken, welche Marken in den Quellen vorkommen.
Mhm. Und dann auch eine Sentiment-Analyse, die man auf Grundlage dieser Daten machen kann. Also wie sprechen andere über diese Entität? Ja. Mit welchen Gefühlen sind zum Beispiel Reviews verbunden? Mit welchen Adjektiven sind Darstellungen in Listicles verbunden und so weiter? Ja. Und diese Sentiment-Analyse, die kann man im Prinzip ja auch selber machen. Ne, dann setzt man sich hin, exportiert dann Daten oder lässt man Crawler über eine Seite laufen und packt die dann selber irgendwo rein. Aber wenn man das eben dauerhaft im Blick haben will und sagt, okay, unser Ziel ist zum Beispiel, dass unsere Entität mehr mit dem und dem Gefühl verbunden wird, dann über einen längeren Zeitraum tracken, und dann mache ich das nicht jedes Mal wieder selber und Klickerarbeit und hole mir das irgendwo zusammen, sondern dann lohnt es sich ja auch, diesen Arbeitsaufwand über ein Tool abdecken zu lassen. Also ein Tool kann im Prinzip das, was ich größtenteils händisch auch irgendwie kann in Bastelarbeit, aber es erspart mir halt sehr viel Arbeit, wenn ich diese Bastelarbeit nicht selber machen muss.
Sehr schön. Damit würde ich sagen, sind wir auch schon langsam am Ende unseres Podcasts, aber wir entlassen euch natürlich nicht ohne unser Aha-Moment.
Aha, das ehrliche Fazit.
Ja, Philipp, hast du schon was?
Boah, ich habe viel. ich hab sehr viel. Ich fand es wirklich spannend, mit dir einmal drüber zu reden, wie die Website in Zukunft positioniert sein muss. Ja, es gibt ja es gibt Leute, die sagen, Webseiten braucht es nicht mehr in Zukunft. Und es gibt Leute, die sagen, Webseiten werden nur noch Datenlieferanten. Und dann gibt es API-Streams etc. bla bla. Aber diese wirklich Hands-on-Diskussion, was muss ich jetzt machen? Ja, also wie muss ich meine Website jetzt vorbereiten, um in KI empfohlen zu werden? Und was ist vielleicht zu viel? Ne? Also wie du mich belehrt hast, das Emotionale darf man nicht komplett rausstreichen, weil es hat seine Berechtigung im Laufe der Customer Journey. Das fand ich sehr spannend. Das nehme ich mit.
Vielleicht kann man sagen, Website werden auch fluider, weil ich ja ganz viel von anderen Stellen einbinden kann. Also Social Media Einbindung, YouTube-Videos einbinden, Reviews als Beispiele einbinden und so weiter.
Und die Kunst ist es, glaube ich, den neuen Leser meiner Website, die KI, zufriedenzustellen, aber gleichzeitig die anderen Leser meiner Website, die Kunden, nicht zu verschrecken. Ja, was hast du mitgenommen?
Ja, ich nehme als Takeaway natürlich meinen Cliffhanger-Aha-Moment mit, weil, also ich hatte wirklich so viele Learnings dadurch, also und auch die Teilnehmenden im Workshop. Ne? Beispiel war auch, ich mache einen Prompt für, ich suche eine Location explizit an einem See, weil mir das irgendwie wichtig ist und weil ich gerne mit den Teilnehmenden XY machen würde, wie auch immer. Und dann sagt die Teilnehmende, ja, aber wir sind doch positioniert als das Haus am See oder die Location am See. Warum kommen wir denn da nicht? Ja, turns out, mal gefragt, hey, Chatty, warum? Ja, weil deine durchschnittliche Bewertung bei Plattform XY liegt bei 3,8 und ich habe mir selber den Rahmen gegeben, keine Location unter 4,2 zu empfehlen. Ja. Zack. Und direkt eine Optimierungsmaßnahme, direkt rausgeschickt an zufriedene Bestandskunden, Newsletter, hey, wir brauchen eure Hilfe wegen Sichtbarkeit, könnt ihr uns einen Gefallen tun, haben ihr Rating da verbessert. Und werden inzwischen auch von der KI ausgegeben. Und das ist für mich so was richtig, richtig Schönes. So kleine Erfolgserlebnisse, die man generieren kann, weil man fragen kann.
Ja, sehr schön. Ja. Und wenn ihr zu Hause nicht nur die KI fragen wollt, sondern auch uns, dann schreibt uns gerne. Wir machen nämlich Geo-Audits für ganz viele unterschiedliche Marken und können so die Learnings auch mal teilen, was wir da so bislang so gelernt haben. Also keine Scheu, nehmt gerne mit uns Kontakt auf dazu.
Und weiterhin auch keine Scheu, uns Podcast-Themen vorzuschlagen. Vielleicht auch gerne mal so ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus. Da würden wir uns sehr freuen. Gerne an podcast@planinia.de. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr gute Rezensionen über unseren Podcast hinterlasst. Ja, Stichwort Sichtbarkeit. Da würdet ihr uns einen ganz großen Gefallen tun. Also gerne mal eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform, auf der ihr hört, dalassen. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch.
Bis dahin.